Wir widmen dieses Thema, diesen Shiur, dem Thema von Marse Bereshis und wagen eine Gegenüberstellung von dem, was wir glauben, glauben sollten, glauben wollen, zu dem, was die Ummes Oilom glauben, und erlauben uns auch die Frage, warum es den Ummes Oilom derart wichtig ist, das zu glauben, was sie glauben möchten, und warum es uns wichtig ist, das eben nicht zu tun. Was wollen wir mit diesem Thema? Zweck von diesem Thema ist, das sei vorausgeschickt, die Nähe von HaKadosh Baruch Hu zu spüren und uns vielleicht ein ganz klein wenig das herauszulernen, was Chazal sagen, warum die ganze Masse Bereshis in der Tora erwähnt ist. Vorausschicken darf man natürlich auf der einen Seite die Masse Bereshis, so wie sie in der Tora geschildert ist, ist sie grundsätzlich unverständlich. Chazal sagen uns, David HaMelech kommt im Sefer Tehillim, im Perek Kuf Dalet, Borchi Nafshi, und erklärt die Masse Bereshis. Und wie wir damals im Shiur gelernt haben, nach seiner Erklärung ist vieles nicht verständlicher wie vorher, zum Teil noch unverständlicher. Was glauben wir? Als allererstes einmal, HaKadosh Baruch Hu ist Kadmoin. HaKadosh Baruch Hu ist der Ursprung von allem, was da ist. Er war vorher da, ist nachher da und ist jetzt da. Hoya, hoive, vijie. Das ist eigentlich die Kavone, die man bei dem Shem Hashem von Yud Kei Vov Kei haben sollte und haben darf. Die ewige Präsenz von HaKadosh Baruch Hu. Die Idee ist, wir sind keine Zufallsprodukte, alles hat seinen Zweck und wir wurden erschaffen. Wir sind nicht einfach da. Und zwar das Universum, wie wir nach unserer Rechnung wissen, vor 5771 Jahren für die Dauer von 6000 Jahren. Das ist das Universum, das ist die Teva als solches. Und jetzt machen wir einen Riesensprung. Die Evolutionstheorie, als das, woran die Goyim glauben, hat als Grundsatz eine Vorwärtsentwicklung. Bei uns ist es rekursiv, das heißt Vorwärtsentwicklung. Aus einer Sache, so glauben sie, hat sich die nächste entwickelt. Und zwar nach dem Prinzip von Survival of the Fittest, der Stärkste, der Beste überlebt. Und das wurde vermischt in einer Schüssel mit sehr viel Zeit. Und dann kommt das heraus, gemäß ihrer Ansicht, was wir heute sehen. Was bedeutet das? Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Wenn wir sagen, aus dem Tieferen entwickelt sich das Höhere, dann heißt das, Ursache und Wirkung funktionieren so, dass die Ursache immer die Ursache ist und die Wirkung zur Folge hat. Wir wissen, nach unserer Ansicht ist es häufig nicht so. Die Wirkung ist bei HaKadosh Baruch Hu sehr häufig die Ursache, warum er etwas gemacht hat, warum er etwas tut, weil er ein bestimmtes Ziel erreichen will, was ein Mensch ja nicht kann. Bei einem Menschen ist immer die Ursache und die Wirkung ist das, was nachher daraus hervorgeht. Und deshalb ist auch in dieser Theorie, aus dem Tieferen entwickelt sich das Höhere. Und deshalb haben sie auch den Glauben, dass der Mensch sich von dem Affen entwickelt hat oder von anderen Tieren und da eine ganze Abstammungskette hinaufgeht bis zu irgendwelchen noch viel primitiveren Kreaturen. Bei uns, auch das kann man vorwegnehmen, ist es genau umgekehrt. Erstens mal, der Affe hat sich vom Menschen entwickelt, beziehungsweise wurde vom Menschen entwickelt, und zwar zur Zeit des Haflogos, so sagen uns Chazal, Hofach Pneihem Lekufim, ein Drittel der Bevölkerung damals wurde in Affen verwandelt. Welche Affen allerdings, sagen uns Chazal nicht, wurden aber in Affen verwandelt. Das kann man nicht genug häufig betonen, dass da auch wiederum, wie so oft in der Wissenschaft, ein Zusammenhang erkannt wird, der durchaus reell ist, der ist vorhanden, aber falsch, kausal aufgenommen und entsprechend falsch interpretiert. Bei uns gibt es nicht eine Alies Hadeuros, sondern eine Iridas Hadeuros. Bei den Goyim geht es aufwärts, denn sie stammen ja vom Affen ab und halten sich heute für etwas Besseres als gestern. Bei uns, wir stammen nicht vom Affen ab und wir wissen, dass die Deures, die Mamad Harsinai hatten, oder Marischen, wie uns Chazal erzählen, waren auf einer weit höheren Madrege, wesentlich näher gewissermaßen zu Akkadosh Baruch Hu, wie wir es sind nach der Iridas Hadeuros. Da gibt es eine sehr nette Anekdote von Rav Kamenetzki, als er einmal im Flugzeug unterwegs war, als sehr alter Jid bereits. Er saß vorne, seine Familie saß hinten und neben ihm saß ein älterer Herr, ein nicht-jüdischer. Und die Kinder von Rav Kamenetzki, die kamen, Kinder, Enkel, wer immer da war von der Familie, die kamen dauernd, alle paar Minuten, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist und wie es ihm geht und vielleicht zu hören, ob er etwas zu sagen hat. Und der Goy neben ihm wundert sich und sagt, er sei auch alt, er habe auch Familie, aber die erkundigen sich kaum je einmal, wie es ihm geht und wo da der große Unterschied liegt, was er gemacht habe, dass sich seine Familie so um ihn kümmere. Und die Antwort kam dann, ja, schau, das liegt in der Grundphilosophie. Bei uns, wir glauben daran, dass bei Mamad Har Sinai eine sehr hohe Madrege erreicht wurde. Noch früher, Avraham, Yitzchok, Jakob, noch höher. Wir haben eine Iridas Hadeuros, bei uns geht es abwärts. Das heißt, jedes kommende Dor fühlt sich kleiner als das Dor vorher, als die Generation vorher. Also was tut man? Man schaut, wie hat es vorher ausgesehen. Und je näher man an die höheren Generationen herankommen kann, desto mehr tut man das und desto mehr verehrt man sie. Man gibt ihnen Kobbel, denn sie sind näher, sie wissen mehr, sie haben mehr verstanden. Also sie sind höher. Nicht verwunderlich, dass meine Kinder zu mir heraufschauen und mir entsprechend Ehre geben. Bei dir sieht es anders aus. Du stammst vom Affen ab, so behauptest du wenigstens. Also was haben die Kinder, wenn sie weiter nach oben schauen? Sie kommen immer näher der Tierwelt. Da haben sie kein Interesse daran. Sie wollen nicht näher am Affen sein, als das, was sie sich schon sowieso fühlen. Deshalb interessieren sie sich nicht dafür, was vorher war. Bei uns ist Iridas Hadeuros. Bei den Goyim geht es scheinbar zumindest aufwärts. Natürlich gibt es in der Brio auch Sachen, die wir sehen, die sich anpassen. Nach der Evolutionstheorie funktioniert alles über eine Anpassung. Sozusagen, eine Geist ging in die Berge, es gefiel ihr dort und sie mutierte zum Steinbock. Das ist grundsätzlich, natürlich nicht über Nacht, grundsätzlich die Idee, die dabei verfolgt wird. Das Trügerische daran ist, dass es wirklich Dinge gibt, die sich anpassen, aber nicht in dieser Art und Weise, sondern im besten Fall attributiv und nicht identitätsmäßig. Wir wissen beispielsweise, dass Füchse gelernt haben, in städtischen Agglomerationen hervorragend zu überleben. Sie sind derart angepasst, in Anführungszeichen, dass man nicht weiß, ob sie in freier Wildbahn noch überlebensfähig sind. Ähnlich gibt es bei den Möwen eine Entwicklung. Die haben gelernt, dass sie in Kulturland, so wie wir es beispielsweise in der Schweiz haben, hervorragend im Sommer überleben können. Sie müssen nicht nach Norden migrieren. Also gibt es eine relativ große Population von Möwen, die nicht mehr migrieren, weil sie hier ihr Auskommen finden. Das sind kleine Änderungen. Eine Artenänderung hat noch niemand beobachtet, die gibt es in dem Sinn nicht. Die Idee Survival of the Fittest, was hat dieser Grundsatz zu sagen? Wie passiert ein Artübergang? Also die Idee hier ist, der Stärkste überlebt und der Stärkste, der zeugt dann weitere Starke, und das ist in irgendeiner Form die Art und Weise, wie die Natur überlebt. Und wie es auch Kraft hat, in einem seiner Drosches ausführt, stellen wir uns mal vor, wie der Übergang geht von einem Meerestier zu einem von mir aus Vogel. Nach der Evolutionstheorie hat das irgendwann stattgefunden, da wurden die Flossen zu Flügeln und dann konnte das Ding fliegen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert dazwischen? Dazwischen, Flossen hat es nicht mehr, es kann nicht mehr richtig schwimmen und es hat auch noch keine Flügel. Es kann auch noch nicht fliegen, das passiert ja nicht über Nacht, auch gemäß der Evolutionstheorie braucht das jede Menge Zeit dazwischen. Also was ist diese Kreatur dazwischen? Dazwischen ist diese Kreatur ein Lame Duck, eine lahme Ente, denn fliegen kann sie nicht, schwimmen kann sie auch nicht mehr. Also wo bleibt da die Idee von Survival of the Fittest? Das ist weit weg von jedem Fittest, den man sich überhaupt vorstellen kann. Diese Artenübergänge sind überhaupt nicht erklärt. Die werden benannt, aber gesehen hat sie niemand und nach unserer Auffassung sind sie auch nicht da. Nach der Auffassung der Evolutionstheorie wird das einfach benannt und als Fakt hingestellt. Zeit ist das Allerweltheilmittel. Deshalb hinterfragt man es ja nicht, weil man sagt, okay, 13 Milliarden Jahre, 12 Jahre, 12 Milliarden Jahre, einfach wahnsinnig lang. Wenn man lange genug wartet, das ist eigentlich die Grundidee, wenn man lange genug wartet, dann passiert das, was wir heute sehen. Nach dem Motto, give a monkey a typewriter, wait long enough, and he will type Goethes Faust. Das ist diese Grundidee, die einfach nicht funktioniert. Denn wenn wir schon rein von der Wahrscheinlichkeitstheorie her kommen, würde das bedeuten, wenn man nur genügend oft ein Tintenfass ausgießt, dann sieht man nachher einen Buchstaben. Ja, einen vielleicht, aber die Idee ist jetzt muss ich ein zweites Tintenfass ausgießen und wieder lange genug und erstens sicher sein, dass der erste Buchstabe nicht wieder verschwindet und zweitens einen neuen Buchstaben dazu dichten können. Das wäre die Analogie wahrscheinlichkeitsmäßig ein absoluter Irrsinn. Das gibt es nicht in dem Sinn. Jetzt, wie geht die Evolutionstheorie mit diesem Problem um? Sobald man eine Situation entdeckt, die unverständlich ist, erfindet man einen Namen und man nennt es ein Phänomen. Wenn wir also zum Beispiel die parallele Entwicklung haben, die stattgefunden haben muss, gemäß der Evolutionstheorie, dass da die Pflanzen sich genau bis zum richtigen Zeitpunkt hin entwickelten, dass die Bienen auf der anderen Seite völlig unabhängig sich genau bis zum richtigen Zeitpunkt hin entwickeln, so dass die Bienen die Pflanzen bestäuben können und die Pflanzen selbstverständlich den Bienen dienen, also beide sind abhängig voneinander und mussten also theoretisch im genau gleichen Zeitpunkt diesen Schritt vollziehen. Denn ohne Pflanzen gibt es keine Bienen. Ohne Bienen gibt es auch keine Pflanzen. Also es musste gleichzeitig passieren. Wahrscheinlichkeitstechnisch ein völliger Unsinn. In der Evolutionstheorie gibt man dem Ding einfach einen Namen. Man nennt es eine parallele Entwicklung. Ähnlich geht es mit der Convergent Evolution, die konvergente Evolution, die von unterschiedlichen Quellen plötzlich in die gleiche Richtung geht. Wie ist es zu erklären, dass eine Krabbenart, eine bestimmte, ein Auge hat, das haargenau gleich auf deren Retina, also nicht das ganze Auge, deren Retina genau gleich aufgebaut ist mit 10 Layers, und zwar genau den gleichen 10 Layers wie das menschliche Auge. Abstammungsmäßig kommen die von, gemäß der Evolutionstheorie, von ganz anderen Quellen. Wie passiert das? Nun, man gibt ihm einen Namen und dann passiert es. Man nennt es Convergent Evolution. Und damit ist die Frage gelöst. Dass damit eigentlich gar nichts gelöst ist, das bleibt einfach im Raum. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite die divergente Evolution, Divergent Evolution, dass sich irgendetwas, was eigentlich scheinbar die gleiche Wurzel hatte, auseinanderentwickelt. Das ist vielleicht noch das Einzige, was man etwas in Ansätzen beobachten kann, wie wir das auch schon vorhin erwähnt hatten. Das Problem ist, man entdeckt Zusammenhänge, man interpretiert sie, man gibt ihnen einen Namen, man stellt sie hin wie wissenschaftliche Fakten, was sie eigentlich nicht sind. Die Probleme mit dieser Theorie, ganz allgemein, und da darf ich ruhig, nicht ohne irgendwelche Emotionen, es funktioniert einfach nicht. Von unserer Sicht aus ist das erste Problem die Basis für sämtliche Berechnungen, Alter, Zerfall etc., ist Aktualismus. Aktualismus, das ist ein Begriff, der wird in der Geografie geprägt. Alles, was heute aktuell ist, war immer aktuell. Ich gehe mit dem heutigen Wissen hin und beurteile, was früher war, in der Annahme, dass alle Entwicklungen, die ich heute beobachten kann, genauso stattgefunden haben, von mir aus seit der Kreation oder seit kurz danach. Nach unserer Auffassung, wie wir sehen werden, das stimmt nicht. Es gibt Bruchstellen. Und das ist das zweite Problem. Die Stetigkeit. Stetigkeit bedeutet, es hat keine Bruchstellen dazwischen gegeben, die irgendwie monumentale Umwälzungen zur Folge hatten. Beides ist nach unserer Auffassung nicht gegeben. Aktualismus, wir wissen das alleine, wenn wir jede Art von Wachstum auf dieser Welt beobachten. Ich glaube, die Ausnahme könnte höchstens die Regel bestätigen, aber im Grunde ist es eine klare Regel, dass Wachstum A, nicht stetig, linear schon sowieso nicht, stattfindet und B, nicht dauernd in Wellenform unterbrochen ist. Wenn ich also irgendjemanden von uns untersuchen würde, heute und ein paar Momente danach, von mir aus einen Tag danach, und versuchen würde, aus den Erkenntnissen sein Alter abzuleiten. Gestern war er 1,78 Meter und heute ist er, das wäre dann eben Pech, 1,69,3 Meter. Dann habe ich ein negatives Wachstum und damit kann man sowieso nicht umgehen. Aber nehmen wir mal an, man hat am Abend gemessen und am nächsten Morgen, am Morgen sind wir in der Regel ein ganz klein wenig größer wie am Abend, dann kann man retourrechnen und kommt auf methusalemische Alter, die wir gar nicht haben und nicht erreichen. Warum? Weil wir wissen, bis Alter 18 von mir aus wächst man, und auch das sehr schubweise, nicht schön gleichmäßig, und dann ist plötzlich fertig. Kein Mensch weiß warum. Es ist einfach fertig. Genau dasselbe passiert in der Pflanzenwelt. Untersuche man einen Baum und rechne seinen Alter rein aufgrund der Größendifferenz. Wir haben die Jahresringe, das ist zuverlässiger, aufgrund der Größendifferenz, dann kommen wir auf irgendeine Zahl, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist der eine Effekt des Aktualismus. Der zweite Effekt der Stetigkeit, der ist noch sehr viel extremer. Da allerdings haben wir bereits einen Punkt in unserem Glauben, den die Goyim nicht teilen müssen, wenn sie nicht wollen. Wir glauben daran, dass die Welt mehrmals in ihrer stetigen Entwicklung dramatischst unterbrochen wurde. Unterbrochen heißt, hat er besprochen, hat sämtliche Gesetze, in Anführungszeichen Naturgesetze, außer Kraft gesetzt und hat während einer bestimmten Zeit eine, Entschuldigung, ganz andere Führung geführt. Beispiel Mabul, Beispiel von mir aus Dorhatzlogo, da sind auch Dinge passiert, ein anderes Schio, was da passiert sein könnte oder ist, auf jeden Fall monumentale Ereignisse. Wir wissen, dass die Esser Makos, jede der Makos von Mithraim hat einen Mamar, ein Grundgesetz der Welt außer Kraft gesetzt. HaKadosh Baruch Hu hat dort also nicht nur einfach geschlagen mit irgendwelchen interessanten Makos, sondern es war ein Neubau der alten Welt auf eine ganz andere Art. Nicht umsonst, darüber haben wir einmal gesprochen, Erev Pesach, sind die Esser Makois genau entsprechend den Asorum Amorois, Shenivru Bahem Oilom, entsprechend den zehn Marmores Aussprüchen, mit welchen HaKadosh Baruch Hu die Welt erschaffen hat, und nicht umsonst folgen auf die Esser Makois die Aseret Hadibrois, die ebenfalls wiederum eine Neuinstallation der Welt auf einem ganz anderen Niveau in die Wege geleitet haben. Wir haben also nach unserer Auffassung Bruchstellen in der Entwicklung, über die man nicht zurückdenken kann, weil wir einfach plombiert sind in der heutigen Denkweise und schlicht nicht wissen, wie die Entwicklung in dieser Zeit vorangegangen ist. Beides monumental und praktisch ein Hinderungsgrund für ein solches Modell. Nun, was die direkte Kritik ist, da können Sie aber nichts dafür. Wenn man nicht daran glaubt, dass es solche Bruchstellen gehabt hat, dann kann man sie auch nicht wissen. Was aber das Wachstum allgemein angeht, das ist ein allgemeiner Fakt, der überall bekannt ist. Dasselbe gilt auch für die Wahrscheinlichkeiten, und das verstehe ich auch als Universitätsangehöriger nicht. Es gibt keinen Bereich, der mir bekannt ist im universitären Umfeld, wo man eine Theorie, die nicht bewiesen hat, die total unwahrscheinlich ist, um nicht zu sagen unmöglich, glaubt und hinstellt als praktisch den Maßstab und das einzig gültige Modell, das man hat. Es gibt es nirgends. Ich glaube, wenn man bei euch in der Medizin mit diesen Arten Wahrscheinlichkeiten versuchen würde, ein Medikament durchzubringen, dann wäre das praktisch ein Todesurteil für denjenigen, der es versucht. Und wenn man bei uns in der Informatik mit diesen Wahrscheinlichkeiten versuchen würde, einen Computer zum Laufen zu bringen, dann wäre man garantiert nicht bezahlt Ende Monat. Das wäre das Minimum. Vielleicht gäbe es auch noch eine Schadensklage. Also, ja, das ist die schönere Variante, da gibt es Windows draus, und das könnte natürlich auch sein. Also wir haben nirgends in der Wissenschaft oder Wirtschaft irgendetwas, das einer solchen Theorie auch nur nahe käme, rein von der Basis her, der Wahrscheinlichkeiten, des Glaubens, der Vehemenz, wie man sie vertritt, und der Akzeptanz in der säkulären Welt. Wir haben nichts, was sich irgendwie vergleichen lässt. Und da muss man natürlich die Frage stellen, warum um Himmels Willen liegt den Goyim so stark daran, eine solche Theorie, die ja offensichtlich auch ganz säkulär betrachtet keinerlei Basis hat, eine solche Theorie durch alle Böden hindurch zu verteidigen und als das allein selig machende Gedankengut hinzustellen. Die Frage kommen wir in einem Moment. Machen wir jetzt einen ganz, ganz großen Sprung. Einen Sprung zu Maase Bereishis nach unserer Auffassung. 5771 Jahre, HaKadosh Baruch Hu ist Kadmoin, er hat die Welt erschaffen, Hoyo Hoyo Viyir, Bereishis Boro Elokim, er hat die Welt gemacht mit allem, was darauf ist. Ich möchte zuerst, bevor wir darauf eingehen, die Grundsatzfrage stellen. Dürfen wir uns überhaupt mit Maase Bereishis beschäftigen? Es gibt da eine interessante Mischne. Die Mischne zählt auf Dinge, die man nicht lernen darf, nicht lernen kann, nicht lernen soll. Unter anderem, Verleube Maase Bereishis beschneien. Man darf nicht zwei Talmidim gleichzeitig etwas über Maase Bereishis erzählen. Im besten Fall einem Talmid, der fragt und dem man Fragen beantwortet. Frage dürfen wir. Fakt ist, Rav Moshe hat viele dieser Dinge, die ich nachher erwähne, im Schier gesagt, und zwar im Bochinatschi Schier, also kann ich vorwegnehmen, das was wir hier tun, das dürfen wir sicher. Wo liegt dann der Unterschied? Der Rambam bringt, was ist der Grund? Veloibe Maase Bereishis Bishnayim, Vecholche Ken Shloyu Yoyser, und erst recht nicht mehr Talmidim. Warum? Weil, wie die Gemara ausführt, Es steht im Pozug, Kishe Alno, Liyomim Horishoinim, Asher Hoyule von Echo. Frage nach den früheren Tagen, die vor dir waren, und so weiter und so weiter, von dem Zeitpunkt, als der Kodesh Baruch Hu erschaffen hat. Die Welt, She'alno, heißt, du als Einzelner kannst fragen. Mehr nicht. Es muss eine Frage da sein. Erklärt der Rambam, Jochit Scheuel, Ve'en Schnaim Scheuerin. So führt die Gemora aus, ein Einzelner kann fragen, mehrere nicht. Behu, erklärt der Rambam in Perusha Mishnayis, Shehahamoin i efsha lohem lohobi oisam ho inyonim, ve'enom nimsovim elo me'echot le'echot. Diese Inyonim werden, diese Themen werden nur übergeben von einem zum nächsten und nicht lehamoin, nicht für die große Menge. Wenn ich hoffe, mehem, bohem, und man muss sehr vorsichtig sein mit ihnen, kime atme oid, jovin bohem hamoin. Denn generell wird man nur wenig davon verstehen. Ukshiyish mehem hapesi, tisch tabeish emunosoi, und wenn derjenige, der nicht dazu geeignet ist, diese Dinge zu verstehen, etwas hört, dann wird unter Umständen sein einfacher Glaube daran, okay, Hakadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen, verstehe ich sowieso nichts davon, also glaube ich daran, dass das passiert ist. Und wenn man ihm zu viel erklärt, ich habe es im Nosei, dann wird sein Glaube verfälscht, weil er unter Umständen Widersprüche sieht, wie Achshel Shem, so ist es so emes, und er wird denken, dass sie die Wahrheit, der Wahrheit widersprechen, wenn emes und der emes ist, dass sie ja eben doch emes sind. Jetzt, ich glaube, darin liegt auch der Punkt. Wenn wir die Wahl haben, nicht darüber zu sprechen und damit die Emuna Pshuto, den einfachen Glauben, auf den Tisch zu lassen, dann ist die Alternative, nicht darüber zu sprechen, sicher die bessere. Wie ist es, wenn da vor der Türe eine Theorie wartet, mit der man tagtäglich bombardiert wird, die weder Hand noch Fuß hat, wie wir vorhin gesehen haben, die aber durchaus Eingang findet? Ich glaube, da muss man durchaus etwas dazu sagen. Der Rambam führt weiter aus in Moreh Nevuchim, Leutachshel ki hachochma ho Elokis levat hin haninas minu hamoim. Glaube nicht, dass es nur die Chochma von HaKadosh Baruch Hu ist, also die Teure, die derartige Tiefen hat, die man vor dem Hamoin, vor dem normalen Normalverbraucher zurückhält. Aber Reuf Chochma Sateva, überall in der Wissenschaft, und zwar sagt er, der Rambam, wissen wir, Leute, Maßebereich ist beschneiden. Maßebereich gehört auch dazu. Wer Ende etzelbar ist, teurer Lewat. Das ist nicht nur bei uns Jiden, bei den Talmide Chachomim, aber gam etzler Philosophin. Auch bei den Philosophen sagt der Rambam schon zu seiner Zeit, bechach mehu umes niketem, hoyu maskirim hat vorim, bihis chalois, umid vorim bohem, umid abrim bohem bechidois. Sie haben gesprochen in Rätseln, die der eine verstanden hat und der andere nicht, um gewisse Teile ihrer Weisheit zu verstecken. Und er zitiert unter anderem Platon, der das auch gemacht haben soll. Kommt wieder mit der Warnung, wir müssen vorsichtig sein mit diesen Dingen. Interessant ist, was meint man damit wirklich? Worüber können wir nicht sprechen? In der Enzyklopädie Talmudis bringt er, dass damit, von Rishonim, Beshem Rishonim bringt er es, dass mit dem Ein Doyrshim ist gemeint, Ein Doyrshim, Bemaase Bereishis Bishnaim, Yeshmeo Rishonim Shepirshu, Shuhu Shem Membeis Oishis. Hier geht es um Shemus von HaKadosh Baruch Hu, die man, wenn man sie kennt und ihre Anwendung kennt und Verwendung kennt und auf der richtigen Madrege steht, mit diesen Schemes kann man sehr großen Schaden anrichten, und über diese Schemes sollte man nicht sprechen. Es gibt den bekannten Shem Shel Mem Beis, ein Shem von HaKadosh Baruch Hu von 42 Buchstaben. Die Buchstaben selbst sind kein Zot, die sagen wir in der Tfille in Ono Bakoyach. Die Tfille von Ono Bakoyach sind die Rosh Teves, sind genau 42 Wörter, und die Rosh Teves dient der Central Membrane, aber das ist gerade etwa alles, was wir auf unserem Stand darüber wissen. Höchstens ein Respekt, ein hoher Respekt, dass man mit Schemesaktorischem etwas anrichten kann. Wir wissen es von Moshe Rabbeinu, wir wissen einen Haufen Meistens in Chazal, was ein Shem Hashem, wenn man ihn verstanden hat, bedeuten kann. Maase Bereishis, dieser Shem, Joize mi Bereishis und mi Posuk Shlachov. Dieser Shem kommt auf irgendeine Art und Weise heraus von dem ersten und vom zweiten Posuk in der Teure und darüber spricht man nicht. Also wenn wir hier sagen, ein deutschen Maase Bereishis, dann bezieht sich das auf gewisse Ebenen von Sod, auf gewisse Ebenen von Geheimnis, über die wir nicht sprechen, nicht sprechen sollen, aber auch gar nicht sprechen können. Wir dürfen ohne weiteres die Grundkonzepte von Maase Bereishis erläutern, soweit wir sie brauchen, damit unsere Emune gefestigt wird, denn darum stehen sie ja in der Teure. Was war das Erste, was HaKadosh Baruch Hu erschaffen hat? Und wie ging diese Schöpfung vor sich? Das Erste, Bereishis Bore Elohim, Eis HaShemayim ve'Eis HaOretz, Bereishis. Was war in dem Wort Reishis, wie die Rishonim ausführen, das Allererste war die Zeit. Und wie der Ramban ausführt, der Raum. Die Zeit, man muss sich vorstellen, Kvayochel, HaKadosh Baruch Hu, hat den Timer aufgezogen, so dass es von dem Moment an den Begriff Zeit gab. Und das bringt uns sofort in ein erstes Problem. Wir sind plombiert. Wir haben keine Möglichkeit, mit unserem Seichel aus einer Welt herauszudenken, in der es Zeit gibt, in eine Welt hinein, in der es den Zeitbegriff nicht gibt, weil die Zeit auch eine Erschaffung ist von HaKadosh Baruch Hu. Wie weit wir uns hier sofort in Probleme begeben, ist schon nur sichtbar. Adoin Oilam Asher Molach Beterem Kol Yetzir Nivro. Jeder kennt diese Zwille. Adoin Oilam, der Herr der Welt, Asher Molach, der regiert hat, Beterem Kol Yetzir Nivro, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Ja, Moment. Bevor die Zeit erschaffen wurde, gibt es da den Begriff bevor? Es hat, bevor ist ein Zeitbegriff. Wenn es keine Zeit gegeben hat, gibt es auch keinen Bevor-Begriff. In dieser Grauzone haben wir Mühe, wir können nur das verwenden, was uns Chazal gesagt haben, heuer, heuwe, hier, und das mit einer Emunepschute, mit einem einfachen Glauben akzeptieren, und das ist es. Wir dürfen aber durchaus wissen, dass wir nicht über unsere Grenzen hinausdenken können in dieser Hinsicht. Dasselbe passiert natürlich auch nach dem Ableben eines Menschen, dort haben wir wieder eine solche Grauzone. Wir wissen, dass der Mensch dann in eine Welt kommt, Leonische Kuloi Oruch, in eine Welt, in der es keinen Zeitbegriff gibt. Und trotzdem bringen uns Chazal, warum sagt man nach den Eltern 11 Monate Kaddisch und nicht 12? Wegen dem Gehenem, Shedino Shel Gehenem sind 12 Monate. Der Dien von Gehenem sind 12 Monate. Im Moment, wie funktioniert das? In einer Welt, wo es keine Zeit gibt, ist der Dien von Gehenem 12 Monate. Also was ist es jetzt? Hat es eine Zeit oder hat es keine? Da hilft nur eine Emune Pschute, sich ja nicht zu viel vertiefen darin. Das bringt nichts. Wir sind plombiert. Wir können diese Gedanken gar nicht ganz ergreifen. Heuer, heuer, wie jetzt. Wir können auch aus dem Raum nicht hinausdenken. Wie immer wir unseren Zeitbegriff definieren, wenn wir an eine Welt denken, die von mir aus Lichtgeschwindigkeit ist ein Fakt, mit dem dürfen wir uns durchaus abfinden. Die meisten Sterne, außerdem vielleicht Alpha Centauri und vielleicht noch ein paar, die sind außerhalb der Grenze, die das Licht zurücklegen kann in der Zeit, seit die Welt existiert. Wenn wir 5771 Jahre nehmen, dann ist die maximale Distanz, an die wir denken können, sind 5771 Lichtjahre. Jetzt mal abgesehen von den Bruchstellen und allem, was dazugehört. Die meisten Sterne liegen weit außerhalb dieser dieser Distanz. Das ist ja eine Zeit und nicht eine Distanz in dem Sinn. Nun stellt sich die Frage, woher wissen wir, ob es überhaupt Sterne gibt? Was hat man gesehen bei Mars Separatius, wenn Otto Marischen hinaufschaute? Was hat er gesehen? Die Antwort ist ganz klar, dass es Sterne gibt, wissen wir nur, weil in der Teure steht, der Eis HaKoychovim und die Sterne. Würde die Teure uns nicht sagen, dass es Sterne gibt, könnte es durchaus sein, dass es da draußen nichts hat und alles, was wir sehen, sind Lichtstrahlen von Lichtquellen, die nicht mehr existieren, die vielleicht gar nie existiert haben. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Was hat Otto Marischen gesehen, wenn er an den Himmel schaute am ersten Abend? Die Antwort ist, wahrscheinlich hat er alle Sterne gesehen, genauso wie wir sie heute sehen. Warum? Weil HaKadosh Baruch Hu die Welt nicht erschaffen hat in einem Nullzeitpunkt, sondern im Nullzeitpunkt als erwachsene, erfüllte Welt. Wie alt war Otto Marischen bei seiner Geburt, bei seiner Erschaffung? Wenn man ihn dort untersucht hätte, auf welches Alter hätte man ihn geschätzt? Wurde er als Baby erschaffen? Antwort nein. Chazal sagen uns, er wurde erschaffen, als 18-jähriger, voll fertig ausgerüsteter Mensch, voll lebensfähig mit allem, was dazugehört. Needless to say, dass dasselbe auch für Chavo gilt. Die ganze Erde, wie uns Chazal sagen, the ideale mino orz, the hishko es kolpneu adomo. Kiloi hintir, HaKadosh Baruch Hu hat es vorher nicht regnen lassen. Warum nicht? Umatam loi hintir, fragt Rashi, warum hat HaKadosh Baruch Hu nicht regnen lassen, bald am dritten Tag, sofort? Antwortet Rashi, lefish odam ein, la avoides adomo, so steht im Posuk. Kiloi hintir Hashem elchim und so weiter, ve odam ein, la avoides adomo. Ein Mensch war noch nicht da. Nun, was macht es, wenn der Mensch noch nicht da ist? Es kann ja vorher regnen. Sagt uns Rashi, ve ein makir betoivosam shel kshomim. Und wenn er nicht da ist und nicht sieht, dass ohne Regen überhaupt nichts läuft, dann fehlt in Hakoras HaTov. HaKadosh Baruch Hu hat die Neugierde gleichzeitig auch in Gang gesetzt, wie er euch einmal ausführte, warum die Menschen so lange leben mussten oder durften bis zum Mabul, einfach damit sie Änderungen sehen und sich beginnen dafür zu interessieren, was da passiert. Bei Otto Marischen war es aber nicht nur die Änderung, sondern vielmehr Ukshebo Odom, wie Yoda Shehem Zeurach Leulam. Als der Odom kam und erkannte, dass das eine Notwendigkeit ist, hieß Palel Alehem wie Yordu. Hat er gedauert und der Regen kam, mit Zomchu Heulon, es war Tschoim und sofort hat alles begonnen zu blühen. Interessant. Auch eine Preisfrage, was war die erste Tätigkeit von Otto Marischen? Das war nicht die Tätigkeit der Namensgebung, die wird in der Teure erwähnt als erstes. Vorher noch hat er bereits gedauert. Als allererstes, praktisch nach seinem Erwachen, nach seiner Realisierung seiner Existenz, als allererstes, wir Odam ein, la heute zu Adomo, er hat gedauert und es hat geregnet. Trille war die erste Tätigkeit. Das ist im Grunde genommen die Erde als erwachsene Erde im Zeitpunkt Null. Rückwärts rechnen? Unmöglich. Nicht möglich. Genauso wenig, wie man von einem 18-Jährigen mit einer Beobachtung von einem Tag feststellen kann, wie alt er ist. Man kann es genetisch feststellen, aber man kann es nicht feststellen aufgrund von seinem Wachstum. HaKadosh Baruch Hu ist Kadmoin. Gehen wir weiter. HaKadosh Baruch Hu war da vor allem, er ist der Ursprung von allem, wie ist das Ganze in die Existenz gekommen. Der Ramban gibt uns hier ein sehr schönes Bild und der Malbim ergänzt es ein wenig. Der Ramban bringt, Theater Schma Perusha Mikro al Pshutoi Nochum Evohu. sagt uns der Ramban, hier erkläre ich dir den Posuk noch ein Woru, klar und richtig. HaKodesh Baruch Hu, Boro Kol Hanivroim Me'afiso Muchletes. HaKodesh Baruch Hu hat alles erschaffen von einem absoluten Nichts. Afiso, Efes, Null, Nichts. Also von etwa das Yesh Me'ayim. Und deshalb bringt das Teure den Ausdruck Boro, weil Boro eine Briochadosche ist. Das ist etwas Neues erschaffen. Die Weiterentwicklung wird genannt Laasois, Asio, Asher, Boro, Elohim, Laasois, haben wir in Malchu, Achus, Boru, hat die Welt erschaffen, Laasois, für uns weiterzuentwickeln, für uns fertig zu machen. Wie hat HaKodesh Baruch Hu das gemacht? Enkel an Asetach Sashemesh, Oile Malo, Hoi Benino Ein, Hascholorishoino. Das war nicht einfach da, dass HaKodesh Baruch Hu von Anfang an einen Baum gemacht hat, sondern Aval Hoizi, Mino Efes, Hagomu Hamuchlet, Jesoik Dakmeoid. HaKodesh Baruch Hu hat herausgeholt, Jesoik Dakmeoid, einen ganz, ganz kleinen, dünnen Punkt, Einbal Mamesh, der nicht einmal ein Mamesh hat, also der nicht antastbar ist, aber Hukoyach Mamsi. Das ist ein Koyach, eine Kraft, Mamsi, die etwas hervorbringen kann, also Potenzial auf gut Deutsch. Muchan lekabel asuro, velotzes mina koyach elapoel. Das ist eine Kraft, praktisch wie eine embryonale Stammzelle, die sich in alle Zellen verwandeln kann. So war dieser Punkt, hatte die Möglichkeit der Entwicklung in alles. Und dann wurde gesprochen, hat das gemacht. Das ist die erste Materie, Nikronie Wonim, Hayuli oder Hiyuli. Die heißt auf Griechisch Hiyuli und wird auch in allen Rishonim gebracht als der Koyach Hayuli oder Koyach Hiyuli, ich weiß nicht genau, wie man es punktiert. Va'achar Hiyuli Loiborodova. Und nach diesem Koyach Hayuli, nach dieser Erschaffung des total umfassenden Potenzials, hat HaKodesh Baruch Hu nichts mehr erschaffen. Aber Yosa Ve'osa, er hat Vayitzer Hashem Elokim, Esa Odom, die Beheime, dort steht der Ausdruck von Yetziro und es steht der Ausdruck von Asiyo. Yetziro heißt eine Form geben, Asiyo heißt weiterentwickeln, Kimimenu Hintiakoin, Behilbisha Zurois, Betiken Äußern. Davon hat HaKodesh Baruch Hu alles gemacht. Jetzt ist das Interessante, wir haben und dieser Koyach, den die Griechen nennen Juli und den Namen haben wir übernommen, Nikrobeloschna Koidisch Toihu. Das ist das, was wir alles heute Soihu, Wawaihu, dieser Toihu, das ist nicht irgendwie ein Chaos, sondern das ist der Koyach, den HaKodesh Baruch Hu erschaffen hat als allererstes, gewissermaßen als einziges, aus dem er nachher alles andere gemacht hat. Wir haben ihn noch nicht sehr das Miloschen. Beteuern alle Rishoyner ist etwas sich verwundern, wie mit Nesch im Boodom Ligsäuer Boy Shame, wenn ein Mensch das Ding betiteln will, teuer Venimlach le Keurer Geschem Acher, dann wundert er sich, was für einen Schem er dieser Stammzelle, die alles sein kann, aber alleine nichts vorstellt, was er ihr gibt. Kiloyomash Zura, denn es hat noch keine Zura, es sieht nach nichts aus, Shiit Fesbah Hashem Klau. Es ist derart noch nicht benennbar, dass man ihm keinen Namen geben kann. Vehazura hamilbeshes lechoymer hazeh nikro belosh nach koidesh boihu. Die Zura, die Form, die man diesem Punkt nachher geben kann und die HaKodesh Baruch Hu gegeben hat, boihu heißt boihu. Vehamilu murkeves und das Wort boihu ist zusammengesetzt. Kleuma boihu, darin liegt es. Das heißt, diese Stammzelle kann zu allem gemacht werden, geformt werden und die Form Boihu, die ist auch darin. Das ist also dieses Toihu, Wo, Woihu, das am Anfang war. Und der Ramban führt es aus, außerordentlich interessant, spannend, sehr lohnend, den ganzen Ramban durchzulernen, können wir jetzt leider nicht tun. Das ist der Yesh Me'ayin. Ist Yesh Me'ayin wirkt sich ein Yesh Me'ayim, ein Etwas aus dem Nichts. Hört, was der Malbim dazu zu sagen hat. Ulefise, der Malbim führt aus, wie ist die Bria vor sich gegangen? Vorher und grundsätzlich war und ist alles eine derart sichtbare Präsenz von HaKadosh Baruch Hu, dass gar nichts anderes möglich ist, als seine Präsenz zu sehen. Was musste also HaKadosh Baruch Hu erschaffen, damit eine Welt überhaupt möglich ist? Er musste gewissermaßen, wenn man das so sagen darf, einen Leerraum erschaffen, wo seine Präsenz nicht direkt sichtbar ist. Also er musste praktisch Kevayochel sich zurückziehen, mit Zahnfern sein, wie der Ausdruck in den Sforen ist, außerordentlich schwer zu verstehen, damit überhaupt eine materielle Welt möglich ist, in der er Kevayochel übersehen werden kann. Denn wenn HaKadosh Baruch Hu nicht übersehen werden kann, haben wir keine freie Bechira, dann können wir nicht wählen. Wir können nicht ihm näher kommen durch unsere Avoide. Wir sind im Grunde genommen dort, wo wir sein werden, wenn Moschiach kommt. Im Moment ist die Welt so, dass Milliarden Menschen die Präsenz von HaKadosh Baruch Hu weder spüren, noch sehen wollen, noch realisieren. Es liegt an uns, diese Präsenz zu realisieren. Also Kevayochel HaKadosh Baruch Hu hat sich versteckt. Das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck, nicht zurückgezogen, denn HaKadosh Baruch Hu ist nach wie vor überall, aber er ist für uns nur dann sichtbar, wenn wir sehen wollen. Und da sagt der Malbim, Ulefise, Masche ono oimrim, sheboro yesh me'ayin, hulefia sodaseinu. Das, was wir immer bezeichnen, dass die Brie war yesh me'ayin, ein Etwas aus dem Nichts, das ist der Fiasko gesehen, nach unserem Dafürhalten, nach unserem Verständnis, weil wir die Materie realisieren und alles andere eben nicht. Wir haben keine Antenne für die abstrakten Konzepte von HaKadosh Baruch Hu. Aber der Fiasko MS, was ist der MS? Das ist Nisto, Boro Ayin Miesh. HaKadosh Baruch Hu hat von dem Yesh, von seiner Präsenz, ein Ayin geschaffen, ein Nichts. Einen Raum Kevayochel, wo er Kevayochel übersehen werden kann. Das ist das Ayin Miesh. So finden wir Tihu, Hayesho Amiti, HaKadosh Baruch Hu ist das wirkliche Yesh. Hanimza Mechuyev, Mechuyev Hametzius, der Mechayev ist für jede Sache, die existiert. Ufono Mokon, Lo'oilomois, Shehem Efshori Hametzius, Shehem Ein Beerkoi. Er hat dadurch eine Welt erschaffen, die die Möglichkeit in sich trägt, dass man Kevayochel HaKadosh Baruch Hu auch übersehen kann. Das ist ein meuriges Konzept, das wie so oft Nigle und Nistar sind genau diametral entgegengesetzt. Nigle ist Yesh Me'ayin, klar, hat auch so stattgefunden. Nistar ist Ayin Miesh. HaKadosh Baruch Hu hat seine Präsenz Kevayochel zurückgezogen. Wir haben eine Welt, die so erschaffen wurde, dass jeweils immer etwas da war, bevor es wirklich gebracht wurde. Horim Hagvoim Laye'elim, erklärt David HaMelech, und unter vielen anderen Dingen. Horim Hagvoim, HaKadosh Baruch Hu hat erschaffen, die hohen Berge, Laye'elim, für die Ye'elim. Was heißt das? Kevayochel, er hatte im Sinn, die Ye'elim zu schaffen, und damit sich die Ye'elim, das sind Steinböcke oder irgendwelche Gänsen, sich wohlfühlen, brauchte es Berge. Also musste HaKadosh Baruch Hu zuerst die Berge machen, damit sich die Tierwelt dort oben wohlfühlen kann. Genau, diametral entgegengesetzt zu dem, was die Goyim glauben. Am Ende dieser Entwicklung steht der Mensch. Was heißt, der Mensch steht am Ende? HaKadosh Baruch Hu hat die ganze Welt erschaffen, damit der Mensch sich darin wohlfühlen kann und darin seine Avoida, seine eigentliche Arbeit, Leovdau, Leshomro, wie Chazal sagen, Mikvesasei und Leusasei, dass er dort darin HaKadosh Baruch Hu dienen kann. Deshalb hat HaKadosh Baruch Hu die ganze Welt ausgerüstet, voll, fertig ausgerüstet und als letztes den Menschen erschaffen. Also der Mensch kam in eine Welt, die bereits vorhanden war, wie uns Chazal ausführen, auf einer anderen Ebene. Warum wurde der Mensch als letztes erschaffen? Wenn er Geibe bekommt, wenn er arrogant wird, wenn er sich für etwas Besseres hält, kann man mit dem Finger zeigen und sagen, diese Fliege war vor dir da, du hast keinerlei Rechte, dich so groß auszuspielen, die war vor dir da. Lass sie, sie hat mehr Rechte als du. Also das ist ein Chazal. Wir sind als Letzte da, aus zwei Gründen. Immer aus zwei Gründen. Ein Grund ist, weil die ganze Welt für uns vorbereitet wurde. Ich kann sagen, wenn ich den Rotzen auf eure erfülle, wenn ich den Rotzen von HaKadosh Baruch Hu mache, die ganze Welt ist nur für mich da. Auf der anderen Seite, wenn ich arrogant bin, du bist gar nichts wert. Diese Fliege war vor dir da und es ist schade, dass du überhaupt erschaffen wurdest. Das ist diese Dualität gewissermaßen in unserer Existenz. Und die zeigt sich eigentlich, das ist auch bei uns ein Glaubensprinzip, fast in der Erschaffung der Welt, HaKadosh Baruch Hu hat die Welt ausgewogen erschaffen. Das, was wir heute ist, das ist eine große Mode, die ökologischen Gleichgewichte, das ist bei uns ein Mekor in Chazal. Gam es se, le umas se, osoho elokim. HaKadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen, immer se, le umas se. Wo es eine Kraft gibt, die nach oben drückt, gibt es eine Kraft, die nach unten drückt. Wo es in irgendeiner Form Elyonim gibt, gibt es sofort auch Tachtonim. Und Chazal führen uns aus, dass die ganze Welt wurde so erschaffen. Vaipach be'apach nishmas chayim, sagt uns Rashi. HaKadosh Baruch Hu hat den Menschen zusammengesetzt, mina tachtoinim von der Erde und mina elyoinim von den geistigen Möglichkeiten, die abstrakten Denkmöglichkeiten und die Möglichkeit, lalo islemalo, in seiner Madrege ganz hoch hinauszusteigen. Guf mina tachtoinim und Neshoma mina elyoinim. Der Guf ist von unten, die Neshoma ist von oben. Le fische b'yom rishon nivru shamayim ba'oretz. Am ersten Tag shamayim ba'oretz. Besheini boro rokia lo elyoinim. Am zweiten Tag rokia wieder für oben. Bashlishi teiroe hayabosho le tachtoinim. Am dritten Tag etwas für unten. Borvi borom eurois lo elyoinim. Am vierten Tag hatten wir die Meureus, die Himmelskörper, das ist Le'elyoinim. Bachamishi Yishretu Hamayim Le'tachtoinim. Am fünften Tag Yishretu Hamayim Le'tachtoinim. Hustak Hashishi Libreus Bo'elyoinim Uva'tachtoinim. Dann musste der sechste Tag notgedrungen etwas von oben und von unten haben, wie sich Rashi ausdrückt, wie im Lauf, jeisch Kino bemaße Bereshis. Wenn das nicht so wäre, dann entstünde ein Kino, ein Eifer, ein Ungleichgewicht im Maße Bereshis, was nicht sein kann. Und Chazal führen uns aus, was ist das Spezielle am Menschen? Sagen uns Chazal, Shishot Vorim Nemru Bivnei Odom, Schleusho Ki Behemo, wir haben sechs Eigenschaften, drei wie eine Beheime und drei wie die Malachi Ashores. Sehr direkt ausgeführt. Schleuschoki Beheime, drei wie die Beheime. Was tun wir? Euchlin Beschäuschen ki Beheime. Wir essen und trinken. Porin Vorovin ki Beheime. Wir leben zusammen wie Beheime. Umoizin Rei ki Beheime. Und unser Körper muss Ausscheidungen haben wie eine Beheime. Das gibt es bei Malachim nicht. Gimel ki Malachi Ashores. Jesbohem Bino Kemal Chershores. Wir haben die Möglichkeit zu denken und entsprechend zu handeln. Das Denken alleine ist nicht genug, sondern das Denken und dadurch eine Maträge zu erreichen. Und wir gehen aufrecht wie Malachar Shores. Und wir können uns unterhalten in Loshna Kodesh. Wert von Loshna Kodesh, das ist ein Shio für sich. Wir haben also beides in uns. Und das zeigt sich auch ein sehr eindrücklicher Malbim, der auszählt, wie die Tierwelt, es gibt praktisch keine Eigenschaft bei uns, außer dem abstrakten Denkvermögen und der Verbesserung dadurch von Midos, die wir nicht in der Tierwelt finden und in der Regel in quasi perfekterer Form finden. Wenn wir schauen können, es gibt Tiere, die haben schärfere Augen, die haben ein weiteres Spektrum, zum Teil können sie Infrarot sehen, wir können Infrarot nicht sehen, zum Teil können sie elektromagnetische Wellen sehen, Fische im Wasser können wir nicht sehen. Sie haben also Rennen, wir können gut rennen, aber der schnellste Läufer kommt nicht an einen, ich glaube, Geparden heran, der es bis auf 130 Kilometer pro Stunde bringt für einen kurzen Sprint. Das können wir nicht. Wir haben praktisch mit jeder physischen Eigenschaft, gibt es irgendwo in der Tierwelt irgendetwas, irgendjemanden, der das besser kann. Was haben wir aber? Wir haben ein Problem und eine Lösung. Wir haben Midas, die sich widersprechen. Das gibt es in der Tierwelt nicht. Wir haben Rezeugnis, wir haben Willen, der von uns etwas verlangt in irgendeiner Form und genau das Gegenteil. Wir können freigiebig sein und im selben Moment die größten Geist kriegen. Dass diese Widersprüche in uns selbst, das ist der Mensch. Und da liegt es an uns zu arbeiten, um Alpi Teuro diese Keuches zu alinieren, diese Keuches in den Griff zu kriegen und entsprechend auszubalancieren. Das, was HaKadosh Baruch Hu mit der ganzen Welt als Ganzes gemacht hat, ist unsere Aufgabe, den Derech HaMemutzeh zu finden, diesen Mittelweg und uns entsprechend zu führen. Interessanter Blick auf diese Ausgewogenheit, die wir in der ganzen Welt haben. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Die Welt hat einen Anfang und ein Ende. Anfang, darüber haben wir jetzt gesprochen. Kadmon HaKadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen und sie hat begonnen im Zeitpunkt 0 bzw. Rosh Hashanah im Zeitpunkt 1. Die Schechten Ebereshis, die zählen nicht als Jahr und wurde vor 5771 Jahren erschaffen für 6000 Jahre. Chazal führen aus. Und Chazal geben uns auch einen Schlüssel dazu, wie sich diese 6000 Jahre aufteilen. Sheshtalofim Shona Havalme, Shneialofim Toihu, 2000 Jahre Toihu. Hier ist die Übersetzung effektiv Wüst bzw. Urmaterial, aus dem später etwas entstehen musste. Shneialofim Toiro, 2000 Jahre Toiro. Und wie Rashi ausführt, was heißt Schneeerlauf im Teuro, wann hat das begonnen? Das geht genau. Minanefesh asher osu bechoron, ad shneuta Moschiach, sind genau 2000 Jahre. Minanefesh asher osu bechoron, Avraham Avinu wurde geboren im Jahre 1948 nach der jüdischen Zeitrechnung und war genau 52 Jahre alt, als er begann, Gering zu machen, und von dem Moment zählen die Schneealofim Teuro, die 2000 Jahre Teuro. Schneealofim, Jemoitza Moschiach. Und die 2000 Jahre, in denen wir uns jetzt befinden, die heißen bereits Jemoitza Moschiach, weil im Grunde genommen die Zeit ready wäre, dass Moschiach kommen könnte, sofern wir dazu bereit wären. Wie genau Chazal diese Zeiten ausrechnen. Es gibt die Berechnungen, wann genau Odom HaRishon seinen Chet gemacht hat, in der 10. Stunde vom Freitag. Es gibt die Überlegungen, was passierte in den jeweils 500 Jahren, die der Nacht entsprechen. Wir haben ja immer die 500, die dem Tag entsprechen. Es gibt jede Menge Forschung, die sich darüber äußern, und es ist interessant, einfach um zu sehen, man meint hier die Realität. Wir kommen nicht mit irgendwelchen phony calculations, wo wir irgendwie Jahre in unendliche Zeiträume umrechnen, nicht vergleichen. Die Jahre sind Jahre und die Jahre sind genau solche Jahre, wie wir sie kennen und wie wir sie auch leben. Und da gibt es ein mäuerliches Wort vom Goen: die Zeit der Kreation entspricht 1000 Jahren. Dann rechts von Sefer Bereishis weitere 1000. Also bei Schmois sind wir 2000 bis 3000, Vayikro 3000 bis 4000, Bamidbar 4000 bis 5000 und jetzt wird es spannend, Devarim 5000 bis 6000. Wenn man den Cheshbon vom Goen nimmt und die 10 Parshies, die in Devarim vorhanden sind, man nimmt nicht so wie bei Vayelech zusammen, weil sie meistens zusammengeleint werden, dann kommt aus, dass die Teuchocho von Kisovoi und der Beginn von Nitzobim haargenau zusammenfällt mit der Holocaust. Diese Cheshbonis gehen auf eine erschreckende Art und Weise, und man muss wissen, da steckt was dahinter. Wir haben also eine Welt, die in dieser Hinsicht bestimmt ist. Sie ist in dieser Hinsicht notabene, eine Wurlewur muss niemals empfohlen werden. Wir haben immer die Möglichkeit von Tshuva, um eine Nebur zum Schlechten abzuwenden. Wenn sie da ist, dann wissen wir den Christen, im Voraus wissen wir den Christen in der Regel nicht. Was bedeutet das für uns? Wir haben also eine Welt ausgemalt, die HaKadosh Baruch Hu erschaffen hat, die HaKadosh Baruch Hu bestimmt hat, in der wir einen Zweck zu erfüllen haben. Wir sind da. Warum verteidigt die geusche Welt ihre Schitte, die doch so unwahrscheinlich, so unmöglich unwahrscheinlich ist, auf Biegen und Brechen? Wir haben ja einen Christen, der geht auf. Wir haben wie ein Kreuzworträtsel. Wir können das quer und längs berechnen und es stimmt immer. Wir haben allerdings gemäß unserer Überlieferung sind irgendwo beim Kuben ein paar Jahre verloren gegangen. Also können wir die Cheshbonis nicht ganz genau machen. Das liegt aber an uns. Das liegt nicht an den Cheshbonis. Grundsätzlich, es stimmt genauso wie es ist. Wo liegt da das Problem? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn wir in einer Welt leben, die vom Unendlichen ins Unendliche geht, die zufällig entstanden sein soll, dann besteht da keine Verpflichtung. Es gibt dann rein statistisch keine Konstellation, die wirklich einmalig ist, denn wenn sie ins Unendliche geht, kann sich alles wiederholen. Der Mensch ist dann nicht einmalig, denn er ist ein Zufallsprodukt, könnte ja auch so entstehen, etc. Also was habe ich hier zu tun? Gar nichts. Habe ich dann Verpflichtungen? Ich habe keine Verpflichtungen. Ganz anders sieht es aus in unserem Weltbild. In dem Moment, wo wir ausgehen davon, HaKadosh Baruch Hu hat die Welt erschaffen. Das ist schon mal ein Punkt. Wir schulden ihm etwas. Zweitens, die Welt ist im Verhältnis nur eine kurze Zeit da. In dieser kurzen Zeit haben wir eine noch viel kürzere Zeit, in der wir hier sind und unseren Zweck erfüllen müssen. Das bedeutet, wenn wir den Zweck nicht erfüllen, dann haben wir ein Problem. Denn wir sind hier, um diesen Zweck zu erfüllen. Der Schöpfer, schon die Existenz des Schöpfers, schafft ein Hischaibes, schafft eine Verpflichtung. Die Kürze der Zeit und die Entwicklung und Anfang und Ende dieser Entwicklung, das schafft noch das viel größere Hischaibes. Denn wir haben ja etwas zu erledigen. Wir müssen die Entwicklung weitertreiben. Wir müssen dafür sorgen, dass daraus etwas wirkt. Und jetzt können wir auf dieser Basis natürlich verstehen, warum Chazal sagen, wenn ein jemand einen Jid Mekayem ist, am Leben erhält, ist es so, wie wenn er eine ganze Welt am Leben erhalten hat. Denn wenn jeder da ist, mit einem Zweck, dann hat jeder einen anderen Zweck zu erfüllen. Und diese Zwecke sind nicht beliebig austauschbar. Wenn ich also einem Hieb zum Leben verhelfe, dann verhelfe ich einem absolut einmaligen, erreichbaren Zweck, erreicht zu werden. Und ich helfe demjenigen, der es tun kann und damit seinen Tachlis erreichen kann. Chazal gehen sehr breit in der Interpretation, wie HaKadosh Baruch Hu diesen Menschen erschaffen hat und ihm praktisch seinen Zweck mitgeteilt hat, auf eine Art und Weise, dass hier ja keine Kino, kein Eifer entsteht, keine Machleukes entstehen, ein Mensch. Hätte auch gut gesprochen, zwei Menschen erschaffen, dann wäre der Krieg vorprogrammiert. Und Chazal sagen, und wenn schon doch alle von demselben abstammen und im Grunde genommen eine Einheit bilden sollen, wie Osuchula Maguda Achas, Lasses Rezoin und so weiter und so weiter, und trotzdem miteinander kriegen, um wie viel mehr hätte man sich bekriegt, wenn man mehrere Wurzeln hatte. Und das Gabus Habeure zeigt sich genau darin, dass HaKadosh Baruch Hu einen Menschen erschaffen hat und von diesem einen Menschen diese Vielfalt von Menschen erschaffen hat, die wir heute auf der Welt sehen. Und er hat sich Wenn ein Mensch einen Stempel verwendet, um Münzen zu prägen, dann sind alle Münzen in der Regel gleich, praktisch gleich. HaKadosh Baruch Hu macht es umgekehrt. HaKadosh Baruch Hu toivea kol odom bechoyf somoi shel odom orishin ve'ein echot doime lechaveiroi. HaKadosh Baruch Hu benutzt einen Stempel für die ganze Brio und die Bruim, die daraus entstehen, sind unterschiedlich. Das ist ja auch der Grund, warum die Goyim darum das Gefühl haben, es sei ähnlich, es sei entwickelt eines aus dem anderen. Natürlich, klar, wir haben alle einen Beure. Der eine Beure ist der Ursprung von allem. Das stimmt. Jetzt, warum es sich lohnt, diesen Exkurs, diese Wanderung durch diese Schitte zu machen, es würde sich lohnen, sie noch zu vertiefen, das wären noch weitere Schiuren, ist aus dem einfachen Grund, den Schwach von HaKadosh Baruch Hu, das Lob von HaKadosh Baruch Hu zu erkennen und zu erkennen, dass wir hier sind mit einem Ziel und Zweck, und das ist genau das, was die Goyen als ihr Gewissen bezeichnen, dass sie nicht ausstehen können, das wollen sie nicht hören, wir wollen das hören und wir wissen es, und diesem Ziel nachzuleben, dass wir wissen, HaKadosh Baruch Hu hat uns erschaffen, HaKadosh Baruch Hu setzt unser Programm und HaKadosh Baruch Hu will etwas von uns. Und wenn wir das realisieren und dem nachleben, bin ich sicher, dass die Geula Schleimer dem Heiro kommen wird. Ich glaube.